Hi Leute, schön, dass ihr Interesse an meinem Podcast habt. Ich bin Antje Nicola Mönning, Schauspielerin, Komponistin und Produzentin beim WTP-Kollektiv und Autorin des Buches Nicht normal ist ganz normal. Und als ich für dieses Buch mehr als 3 Jahre lang Menschen aus ganz Deutschland und aller Altersklassen begleitet und zu ihrem Sexualleben befragt habe, ist mir aufgefallen, dass es mir erstens wahnsinnig Spaß macht, andere Menschen zu interviewen, denn normalerweise bin ich ja diejenige, die interviewt wird. Und zweitens, dass es einfach noch unglaublich viele Geschichten gibt, die es wert sind, erzählt zu werden. Ich möchte euch also in diesem Podcast Menschen und Themen vorstellen, die es nicht immer ins Rampenlicht schaffen oder über die immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Das betrifft natürlich den Bereich der Sexualität, aber nicht nur. Insofern freue ich mich auf interessante Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten und hoffe, dass ihr auch Freude an meinem Podcast habt. Und in meiner ersten Folge spreche ich mit der Sexualpädagogin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Nadine Beck über Aufklärung, Vibratoren, Erwartungshaltung, Körperbilder und Dickpics. Mit was für Problemen wenden sich Männer an Nadine? Und warum können Frauen immer noch nicht so offen über Solosex sprechen wie Männer? Ich möchte jetzt gleich am Anfang mal sagen, wie sehr ich mich freue, dich gerade wiederzusehen, weil wir uns ja das letzte Mal in Hamburg gesehen haben. Und Hamburg-München ist ja doch eine ganz schöne Strecke. Und jetzt sehen wir uns zumindest virtuell wieder und das freut mich total.
Mich auch, gepriesen sei die digitale Welt. Das ist wirklich was echt. Der Digitalisierungsschub, das war was Gutes der letzten paar Jahre. Dankeschön.
Es freut mich auch sehr, weil ich glaube, wir könnten endlos lange quatschen. Also das habe ich schon in Hamburg gemerkt. Und wer Dr. Nadine Beck noch nicht kennt und auch das Vox Prominent Interview mit mir nicht gesehen hat, denn da tauchte sie auch auf als eine Stimme, eine sehr gute Stimme, die etwas zu sagen hatte, möchte ich ganz kurz vorstellen. Sie ist Autorin der Bücher Sex in Echt und Plug and Play, 150 Jahre Vibrator, ein Jubelband, dann noch Kulturwissenschaftlerin, Sexualpädagogin und vermutlich die Frau mit der größten Vibratorensammlung der Welt.
Also das Letztere behaupte ich auf jeden Fall immer stramm. Es hat sich noch keiner gemeldet, der irgendwie mehr historische Toys hat als ich. Und bei den aktuellen gibt es natürlich immer Menschen, die sehr viel testen und sammeln. Aber ich glaube, ich habe 600-700 und jetzt kam noch mal ein Schub dazu. Also wir nähern uns stramm irgendwie der 800. Wow. Das ist schon viel. Das ist auch schon platzraubend, weil ich nämlich auch noch Kuratorin bin für Ausstellungen zum Thema Sexualität, Aufklärung, alles, was irgendwie mit Körpern, Vibratoren und Lust zu tun hat. Das mache ich auch noch nebenbei.
Ja, toll. Ich hoffe ja dass wir uns wiedersehen. Ich hatte ja schon, als ich dich eingeladen habe, die geniale Idee, dass wir uns Dr. Nadine und Mistress Antje nennen.
Ja, genau. Ich musste so lachen. Warte mal, was kam mir da? Dr. Dildo ist ja ein bisschen mein Spitzname.
Ja, wäre Mistress Mönning, wäre jetzt total unerotisch irgendwie gewesen oder so. Ich sag mal irgendwie nicht besonders spektakulär. Du hast da tollere Namen.
Mrs. Anne Clyde, das würde sich zumindest auf Mrs. Hyde reimen und würde so ein bisschen das widerspiegeln.
Ja?
Also Dr. Dildo und Mrs. Anne Clyde, ja. Ich freue mich sehr. Also wir sind ja so ein bisschen im selben Feld unterwegs, was die Enttabuisierung anbetrifft. Von daher, egal was wir zusammen machen werden, ich bin dabei.
Sehr schön, ich auch auf jeden Fall. Das wollte ich nämlich gleich als erstes mal fragen, weil ich habe hier dein Buch Sex in Echt vor mir liegen. Und du hast ganz am Anfang mit deiner Co-Autorin Rosa Schilling geschrieben: Wir, das sind Rosa und Nadine, haben fast täglich mit Menschen zu tun, die 1000 Fragen über Sex und Körper, Gender und sexuelle Orientierung, Periode oder Verhütung, Krankheiten im Intimbereich oder Sexpannen haben, denen es aber schwerfällt, diese Fragen zu stellen, wenn sie überhaupt wissen, wen sie fragen sollen. Und das fand ich total interessant, weil das geht mir ja auch oft so. Viele Menschen stellen mir ja auch Fragen oder erzählen mir von ihren sexuellen Neigungen oder so. Wie sind die Menschen darauf gekommen, dir davon zu berichten? Wieso wenden sie sich an dich?
Ich glaube ganz einfach, weil ich sichtbar bin, zum Beispiel auf Instagram unter meinem Account Vulvantastic. Das ist ja schon so ein bisschen ein Account, der über Sexualität sehr offen spricht, aber eben auch vor allen Dingen mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, also ich bin eine vermeintlich seriöse Person, wo die Menschen dann sagen, ah, okay, die kann ich mal etwas fragen. Und das kommt aus einer totalen Hilflosigkeit heraus. Also vor allen Dingen Menschen mit Penis reden sehr viel mit mir
Okay.
über ihre Penisprobleme. Menschen mit Vulva und Vagina überhaupt nicht. Die schreiben mich gar nicht an. Also es ist wirklich ein gegendertes Problem, wo ganz, ganz, ganz viele Fragen im Raum sind, für die es keine Ansprechpartner und AnsprechpartnerInnen gibt. Und deswegen gucken die einfach, ach, wer könnte denn mal? Und dann sehen sie mich und dann stellen sie mir eben diese Fragen. Vor allen Dingen bei Männern zum Beispiel sehr häufig über Masturbationsthemen. Rosa wiederum hat ein queer-feministisches Sexshop-Kollektiv. Das heißt, sie steht jeden Tag im Laden, verkauft Vibratoren, Massagegeräte, alle möglichen Solo-Sex- oder Sex-Toys, die Kleidung dazu. Und natürlich kommen da jeden Tag Menschen rein und haben Fragen. Das Gute bei diesem Laden ist, dass sie gleichzeitig alle ausgebildete SexualpädagogInnen sind. Das heißt, die haben auch noch den Bildungshintergrund und wissen wirklich gute Antworten auf Fragen. Und wenn die Antwort zum Beispiel lautet, dafür würde ich aber jetzt gar kein Sextoy benutzen. Also, da ist nicht der Kommerz im Vordergrund, sondern eher die Aufklärung. Und von daher, wir merken beide, wir werden immer wieder als Wissensquelle angezapft. Wahrscheinlich auch, weil wir Frauen sind.
Also du meinst, da
Möglicherweise.
ist die Hemmschwelle geringer, als jetzt einen Mann anzusprechen, zum Beispiel,
Ja.
um selbst von Männern aus?
Ja, wir haben dieses, also ich würde es gar nicht als Problem sehen. Es ist eher etwas, was kulturell entstanden ist, dass Männer untereinander wahnsinnig schwierig über sensible Themen, die ihr Genital und ihre sexuelle Auslebung betreffen, sprechen. Das heißt, man spricht da nicht über Impotenz zum Beispiel oder über, ich glaube, ich fasse mich beim Masturbieren ein bisschen fest an. Wie machst du das denn? Schon eher. Frauen schwieriger, aber Männer haben vor allen Dingen Probleme, über Probleme zu reden. Das habe ich jetzt von meinen Zeitzeugen und Zeitzeugen ja doch eigentlich mehr von den männlich gelesenen Menschen gehört, dass er immer so ein Vergleichsding ist, so wirklich, wer hat den größeren, wer hat den höheren Bodycount? Es kommt immer schnell in so eine Schiene, wer ist denn der Bessere? Und da kannst du halt nicht so Sachen besprechen wie, ich glaube, keine Ahnung, ich habe komische weiße Punkte auf meinem Penis, was ist das?
Das stimmt. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was du meintest mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, ne?
Ach so.
Das ist ja ein ganz spannendes Thema, weil du ja recherchiert hast über die Benutzung von Vibratoren in verschiedenen Zeiträumen, aber auch in Ost und West zum Beispiel. Und du hast Aufrufe gestartet, ne? Und so wie ich das
Genau.
mitbekommen habe, haben sich da auch viel mehr Männer und auch viel mehr Menschen aus den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern gemeldet, oder?
Genau. Ich sag mal so, es war eigentlich eine Geschichte, eine Doktorarbeit über die Geschichte des Vibrators und sie wurde dann ein bisschen größer als geplant, weil ich musste dann vor 150 Jahren anfangen, obwohl ich eigentlich so einen Zeitraum in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts untersuchen wollte. Und dann habe ich halt gedacht, ich frage Menschen einfach, wie fanden sie das, als der damals so als Stabvibrator zum ersten Mal auftaucht? Das war so um 1969. Und eigentlich war meine Grundannahme, damals waren wir noch eher in so einem heteronormativen System, dass die Frauen von damals mir alle schreiben, ja, das war der Heilsbringer, seitdem hatten wir endlich Orgasmen und es war alles total super. Ja, also diese ganzen Zeitschriftenaufrufe, die ich im Westen dazu gestartet habe, haben dazu geführt, dass mir ältere Männer geschrieben haben, dass sie den Frauen dieses Toy gekauft haben. Die Frauen haben mir aber gar nicht geantwortet. Also da habe ich keine Zuschriften bekommen. Da waren vielleicht ein, zwei Meinungen, die ich mal gehört habe. Und die waren eher so, dass sie gesagt haben, ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Ich fand das peinlich und dann ist es in der Schublade verschwunden. Also
Okay.
das heißt, Westdeutschland, BRD, damals 70er Jahre, hat viel damit zu tun, dass wir da sehr prüde noch waren. In dieser Zeit vor allen Dingen, da rollte ja eigentlich gerade erst so die 68er-Welle los mit der Liberalisierung der Sexualität. Im Ostdeutschland hatten wir einen anderen Zugang, wobei auch da muss man aufpassen, das war nicht super homogen. Also das heißt jetzt nicht, jeder war beim FKK, jeder konnte jederzeit überall Sex haben. Auch da kommt es drauf an, Stadt, Land, prüdes Elternhaus, nicht so prüdes Elternhaus. Aber prinzipiell haben mir aus der ehemaligen DDR schon sehr viel mehr Leute, also wirklich auffällig mehr Leute geantwortet auf Zeitschriftenaufrufe. Und da waren eben auch sehr viel mehr Frauen dabei. Nicht, dass man jetzt denkt, die haben alle geschrien, hurra, endlich war ein Vibrato da, sondern da waren durchaus auch Meinungen so, nee, brauchten wir nicht. Wir hatten unsere eigene Sexualität. Und das hat einfach was damit zu tun, dass diese Geräte da drüben nicht erlaubt waren und man sich einfach anders Spaß gemacht hat. Das heißt jetzt nicht, dass man in den Westen geschielt hat und geguckt hat, was war da und wie kriegen wir das hier irgendwie nachgeahmt, sondern die hatten auch eine andere eigenständige Sexualität, die sich entwickeln konnte.
Ich glaube auch, das ist mir bei meinen Recherchen für mein Buch auch aufgefallen.
Ah, ja.
Ja, weil
Ja,
ich habe
sag,
ja wirklich auch
erzähl.
mit Menschen aus ganz Deutschland gesprochen, aus Ostdeutschland, Westdeutschland, Norden, Süden. Und es war so ein krasser Unterschied in der Art der Kommunikation einfach. Also nicht, dass die jetzt, man kann jetzt auch nicht klischeemäßig sagen, dass die Menschen aus Ostdeutschland mehr wilderen oder was auch immer Sex hatten, sondern sie haben einfach nur so viel unverkrampfter darüber geredet und auch erzählt, dass sie auch damals eben schon viel miteinander kommuniziert haben. Und ich glaube, das ist so eine Ebene, die hier in Westdeutschland halt total gefehlt hat und die ja immer noch teilweise schwierig ist, ne? Also wenn ich jetzt
Total.
gerade daran denke, was du über Solo-Sex erzählt hast oder dass viele Frauen da einfach nicht drüber sprechen, auch nicht mit ihren Fragen rangehen oder so. Da hatte ich eigentlich gedacht, das wäre heutzutage schon viel besser, weil wir ja schon wirklich viel weiter sind in der Aufklärung und ja auch der Sexualkundeunterricht ganz anders ist als bei uns in den 90ern. Also wir sind ja so ungefähr ein Jahrgang. Und trotzdem ist das immer noch ein total verpöntes Thema. Und es gibt auch so Studien, die sagen, dass Frauen sich deutlich weniger selbst befriedigen oder immer noch mehr Probleme haben, darüber zu sprechen. Wobei man immer sagen muss, also ich bin bei diesen Studien vorsichtig, weil
Ja, ich auch,
bei den
danke.
Studien, genau, antworten ja viele im Sinne sozialer Erwünschtheit. Also sagen halt
Richtig.
das, was sie denken, was sich schickt, sozusagen, ne? Und da ist es halt sehr auffällig, das haben sogar schon Forschende festgestellt, dass Männer halt tendenziell eher nach oben hin aufrunden, also dass sie sagen, sie hatten 10 Sexualpartnerinnen und Frauen dann eher sagen, sie hatten so 5 oder so, und es war wahrscheinlich dann in der Mitte, treffen sie sich irgendwo. Aber weil es halt für Frauen sich immer noch nicht schickt, viele Sexualpartner oder Partnerinnen zu haben. Und genauso ist es eben mit der Selbstbefriedigung. Das ist auch etwas, was fast noch verpönter ist, irgendwie als Sex mit jemandem real zu haben, so, also mit einer
Ja,
Person.
wobei wir statistisch gesehen aufholen, ja, Frauen masturbieren jetzt schon mehr.
Ah,
Das
okay.
ist, ja, also da tut sich was, aber genau, es kommt total drauf an, was wir für einen Raum aufmachen, wo wir über Sexualität sprechen. Wenn wir in einem Raum sind voller Menschen, die wir kennen und mögen oder auch vielleicht auch mal gar nicht, aber wo wir zumindest mal ein Vertrauensverhältnis haben und wo keine Konkurrenz herrscht, wo keiner irgendwie sagen möchte, ich will vor der nicht die Wahrheit sagen, sondern man einen geschützten Raum aufmacht. Manchmal muss das, man muss das dazu sagen, mit ein bisschen Prosecco eröffnet werden. Ich habe lange Abende erlebt und die waren
Okay.
sehr offen. Endlich kam es mal raus, denn das, was allen auf der Seele brennt, ist, dass mit dem, wie man begehrt, wie man fühlt, wie man lebt, was man mit seinem Sex will, dass man damit nicht alleine ist. Mit den ganzen Problemchen von Intimtrockenheit oder das Gegenteil, sehr feucht sein, sehr viel Lust auf Sex haben, all das. Die Menschen denken immer, sie sind damit alleine. Und sie sind es nicht. Wir sind 8 Milliarden Menschen. Wir sind sehr, sehr ähnlich, was das anbetrifft. Aber komischerweise wollen wir im normalen Leben sehr, sehr individuell sein. Aber wenn es um Sex geht, dann wollen wir so sein wie alle anderen irgendwie. Denken aber heimlich so, oh, scheiße, ja, eigentlich bin ich es nicht, weil ich habe ja, keine Ahnung, größere innere Vulvalippen oder so. Also diese Themen kommen dann schon zur Sprache, aber eben wegen des Bodyshamings, wegen des ganzen Shamings, Slut-Shaming, wie man es auch immer nennt, haben wir Frauen noch ein anderes Problem, über Sexualität zu sprechen. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde und würde sagen, ich hatte mit 200 Leuten Sex, finde ich total super, ich würde meine Kommentarspalte, glaube ich, schließen. Es ist ganz schwierig, aber
Ja, da,
ich denke, es tut sich ein bisschen was.
ich glaube es auch, ich hoffe es auch. Also bei den jüngeren Menschen nehme ich das so wahr, dass die halt auch in, gerade wenn die sich in der sexpositiven Richtung bewegen oder so, eine generelle Offenheit haben. Aber ich glaube auch, dass sich gerade Frauen wirklich noch in diesem Bild zwischen der Heiligen und der Hure sozusagen bewegen. Also
Ja.
dass es so wenig dazwischen gibt, ne? Entweder werden Frauen irgendwie als die Mütter gesehen, also die
Ja.
sozusagen, die hat dann aber keine Sexualität.
Auf gar keinen
Oder
Fall.
sie sind halt die Huren, weil das sind ja Schlampen, weil sie Sex mit so vielen Menschen haben oder weil sie einfach offen sagen, dass sie Lust auf Sex haben. Schon das reicht ja,
Genau.
um eine Frau zur
Ja.
Schlampe zu machen, sozusagen. Und ich rede
Ja.
jetzt hier ganz stark von Frauen und Männern in dem Fall, weil da einfach die Klischees noch am stärksten sind. Da kenne ich mich mit Transmenschen ehrlich gesagt oder mit nicht-binären Menschen nicht so aus. Deswegen kann ich das schlecht sagen. Aber im Bereich dieser Binarität, da gibt es halt einfach unheimlich viele Klischees, die sich aber sehr hartnäckig halten irgendwie.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist vor allen Dingen ein kleines Problem, die Jugend von heute, um mal einen stehenden Begriff zu verwenden. Zum einen gibt es Studien, die sagen, die haben, wenn sie eine gute sexuelle Bildung erfahren haben, das heißt aufgeklärt wurden über Risiken, über aber auch Begehren und Lust und was schön ist und so und auch über Konsens und Partnerwahl oder Partnerinwahl, die haben später Sex. Ja, da ist
Okay.
der Eintritt in diese Karriere etwas später mit 17 ungefähr und je schlechter sie gebildet sind oder wenn sie zum Beispiel in der Schule kein oder auch vom Elternhaus keinen guten Aufklärungsunterricht oder überhaupt das Gespräch, das ominöse Gespräch hatten, dann haben wir sehr viel früher Sexualkontakt, Schwangerschaften, Krankheiten, alles, was an Schönem und auch eben nicht so schön mitkommt. Und es gibt ja gerade diese ganz unschöne Studie, dass junge Frauen immer freier werden. Ja, aber die jungen Männer, also ich glaube, die Erhebungsgruppe war irgendwie zwischen 17 und 25 oder sowas in der Art, immer konservativer wird.
Ja, diese Studie über politische Richtung, ne, das habe ich auch jetzt gelesen, dass es eben die,
Genau.
da so ein Gap gibt sozusagen, dass Frauen immer liberaler und linker wählen und Männer eher in die konservative Richtung
Ja.
wandern, weil sie vielleicht, das ist eine Vermutung, irgendwie sich nach den traditionellen Rollenbildern sehnen oder eine
Ja.
Stabilität brauchen, wo ich ja auch immer denke, eigentlich müsste man jetzt sehr, sehr viel für Männer tun. Also Frauen haben es ja irgendwie schon
Genau.
geschafft. Ja,
Mein
wirklich
nächstes
geschafft.
Buch wird über den Penis sein.
Ja,
Also,
ehrlich?
ja, es ist so nötig. Es ist so
Ja.
nötig. Also alleine aus all den Gesprächen, worüber wir jetzt hier am Anfang gesprochen haben, kann ich das nur sagen, da ist wirklich eine ganz große Lücke. Und ich bin nicht die Einzige, die das erkannt hat. Da gibt es ja jetzt noch ein paar andere, die das erkannt haben. Aber es ist so nötig, dass diese Menschen einen guten Wissensstand haben, der sie auch erleichtern soll in ihrer Auslebung von Sexualität. Ne? Also Freud und Frust, beides. Was darf ich auch als Mann? Was darf ich auch mit Penis? Ist es auch okay, einen schlaffen Penis zu haben, eine irgendwie geartete Impotenz zu haben? Auch der Penis kann noch fühlen. Und alle diese Rollenbilder, die wir dabei haben, oh, die stehen den Männern schon ziemlich im Weg.
Ja, da ist ja gerade dieser Leistungsdruck so stark, ne? Und das fand ich halt an eurem Buch so gut. Also, das ist sowieso ein Aufklärungsbuch, was ich mir wirklich wünschte, ich hätte es gelesen als Jugendliche,
Ich
wo ich
auch.
mir aber auch wünschte, meine Eltern hätten es gelesen oder alle, die für die Aufklärung zuständig waren. Also vielleicht besonders mein Biologielehrer. Der hatte,
Oh Gott, ja.
das war also die furchtbarste Veranstaltung von allen, der Sexualkundeunterricht bei uns. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war
Ich höre
schrecklich.
noch den Projektor rattern. Kennst du noch diese unsäglichen
Ja.
Aufklärungsfilme über die Menstruation oder die Fruchtbarkeit oder irgendwie sowas? Ganz
Ja.
furchtbar cringe. Da ist nichts hängen geblieben an Informationen. Ich habe, glaube ich, als die Pille genommen habe und dann meinen ersten Freund hatte und immer, wenn ich irgendwie mit der Pille mal nicht so pünktlich war, ich habe in der Apotheke angerufen und habe gefragt, kann ich schwanger sein? Und
Okay.
von einer Freundin von mir, die war im Gesundheitsamt, hat die gearbeitet. Die habe ich auch angerufen. Ich wusste auch nicht, wen ich fragen sollte. Also meine Gynäkologin auch als allerletztes, komischerweise. Aber Scham, Stigma, Unwissenheit, obwohl mein Vater Biolehrer war,
Ach,
sogar
das auch
Biokoch
noch.
und sogar Zoologe. Also er hätte mir das wahrscheinlich theoretisch erklären können, aber meine Eltern sind beide jetzt auch nicht super aufgeklärt gewesen. Und ja, dieses Buch Sex in Echt ist mit dem Hintergedanken erschienen, dass das ja erstmal Probe gelesen wird von Eltern.
Ja.
das ihren Kindern kaufen, ob sie das zumuten, ob da Richtiges drin steht, die richtige Richtung. Und auch das eine oder andere Wissen dann eben bei den Eltern hängen bleibt. Bei Sex in Echt haben mir ganz viele Mütter geschrieben, dass die total glücklich sind über dieses Buch, dass sie gesagt hätten, oh Mann, ich hätte mir das so gewünscht, als ich ein junges Mädchen war, dass ich dieses Buch lese und ich habe es jetzt meiner Tochter und meinem Sohn oder meinem Kind oder irgendwie gekauft und das ist so wertvoll und es ist so toll und das hat uns so glücklich gemacht, dass wir am Anfang wirklich regelmäßig geheult haben, weil wir gedacht haben, so, ja, I feel you. Ich hätte es auch so gerne gehabt als Jugendliche. Es hätte viele, viele meiner Fragen gelöst und es hätte mir bestimmt 30 Jahre schlechten Sex erspart.
Oh wow, ja. Aber das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Und jetzt an alle, die zuhören und noch Kinder haben, lest es für euch selber, aber schenkt es auch gerne euren Kindern, weil es ist einfach so herrlich unaufgeregt und unkompliziert. Und da werden Wörter auch ausgesprochen und nicht irgendwie merkwürdig umschrieben, sondern es wird ganz natürlich über Sex gesprochen und das finde ich ganz toll an dem Buch. Also ich empfehle es, ich schreibe es in die Shownotes und dann könnt ihr alle Sex in echt lesen. Und was mir halt auch wirklich gut gefallen hat, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass ihr eben gesagt habt, dass ihr den Druck rausgenommen habt. Also weil wir ja vorhin bei Leistungsdruck waren, dass ihr immer wieder geschrieben habt, hey, ihr müsst das nicht machen. Es gibt die Möglichkeit, ihr könnt Analverkehr haben, ihr könnt dies und jenes machen, aber ihr müsst es nicht machen. Weil ja heute in unserer Gesellschaft durch die Übersexualisierung und durch die mediale Verstärkung eigentlich ein sehr sexuell aktiver Mensch als die Norm gilt. Also ein Mensch, der möglichst viel ausprobiert hat, der sexuell offen in alle Richtungen ist. Und da ist es dann manchmal schon schwierig, für sich auch herauszufinden, okay, hey, aber manche Sachen möchte ich gar nicht machen, aber damit ja uncool oder dann komme ich vielleicht nicht an oder so und diesen Druck da rauszunehmen, das finde ich was ganz Wichtiges an dem Buch.
Wer ist denn das, diese Norm?
Ja, gute
Das
Frage.
fragen wir uns ja immer, ne? Wer ist denn eigentlich diese obskure Norm? Wer legt die denn fest? Und das sind genau wieder die Themen. Gehöre ich zu denen, die Norm mal sind, oder bin ich außerhalb dieser Norm? Und da muss man sagen, viele, die sich gendermäßig vielleicht ein bisschen anders einsortieren als eben binär, beschäftigen sich sehr häufig mit ihrer Sexualität. Deswegen, die haben da nochmal einen anderen Zugang dazu. Deswegen gibt es da in der queer-feministischen Szene auch sehr viel sexuelle Bildung, die Menschen, die nicht in dieser Bubble unterwegs sind, die zum Beispiel auch nicht auf Social Media unterwegs sind, TikTok, Instagram, Facebook zähle ich jetzt mal nicht mehr, weil da findet
Zu
keine sexuelle
alt.
Bildung wirklich statt. Aber diese niedrigschwelligen sozialen Medien, das sind so super Bildungskanäle, die kommen aber zum Beispiel an meine Oma nicht ran. Gut, die ist jetzt eh schon unter der Erde, aber zu ihren Lebzeiten wusste die noch nicht mal, was ein Tampon ist. Jahrgang 1909.
Okay.
Geschweige denn die Klitoris und sowas. Also das kommt immer drauf an, welche soziale Schicht, ob Stadt, ob Land, ob Nord, Süd, West, Ost. Es ist immer ganz schwierig, an alle gleich gut ranzukommen. Was aber zu uns schwappt, ist so schon eine Übersexung. Wir sind sehr übersexualisiert. Das heißt aber überhaupt nicht, dass das in die Praktik, die die Menschen zu Hause ausüben, irgendwie reinstrahlt.
Also oversexed and underfucked, oder?
Ja, aber das heißt ja gar nicht, dass jeder, der vermeintlich underfucked ist, auch Sex haben möchte. Es gibt ganz viele Arten von Intimität in Beziehungen, wo kein, was wir unter klassischem Sex verstehen, wo das gar nicht stattfindet und wo das irgendwie auch gar kein Thema ist und wo das auch völlig in Ordnung ist. Wie gesagt, Intimität kann ich auch durch Streicheln, durch Gespräche, durch Humor, durch Lachen, durch Liebe, Wärme, alles Mögliche haben. Wir müssen nicht alle den nächsten tollen Orgasmus haben, den super heißen Sex, die verrenktesten Stellungen. Müssen wir alle nicht. Aber was wird uns als Norm vorgemacht in den Medien? Und das ist erstmal ein Prozess, sich da wieder von zurückzuziehen und dann denken, was will ich eigentlich so?
Ja, also das ist mir am krassesten aufgefallen bei den Menschen, die asexuell sind, weil die mit zweierlei Sachen zu kämpfen haben. Die haben einmal mit der Vorstellung zu kämpfen oder mit den Vorurteilen, dass ihnen gesagt wird, ach, du hast einfach noch nicht den Richtigen gefunden oder die Richtige, oder dass ihnen gesagt wird, kommt schon noch. Also, dass Menschen kein Verständnis dafür haben, dass es das tatsächlich gibt überhaupt, Asexualität, und dass ein Mensch glücklich sein kann, wenn es diese Sexualität oder das sexuelle Bedürfnis nicht gibt. Also, dass Menschen sogar, sie sind ja dann auch, da gibt es ein Wort für aromantisch, also es gibt auch aromantische Menschen, die keine Beziehung möchten. Und auch das ist in unserer Gesellschaft ziemlich verpönt. Oder es ist so, du wirst als unnormal, du wirst als nicht gewollt abgestempelt, als jemand,
der, die es nicht geschafft hat, irgendwie einen abzukriegen. Also man
Genau.
ist sofort stigmatisiert und das trifft die natürlich noch in viel stärkerem Maße irgendwie. Auch da finde ich, müsste man mal so eine Entspannung reinbringen, dass es auch nicht, man sich nicht nur über eine Beziehung definiert oder nicht nur darüber, ob Sex stattfindet oder nicht.
Also und auch dazwischen gibt es noch ganz viele Abstufungen im Graubereich. Also gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern eben auch, wenn man nur in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Gefühlen jemandem gegenüber sexuelle Gefühle oder romantische Gefühle entwickelt. Das ist so, so wahnsinnig individuell. Wie gesagt, 8 Milliarden Menschen und genau so viele Arten von Sexualität gibt es. Jeder hat ein Rädchen, eine Stellschraube anders. Und das müssen wir erstmal akzeptieren, dass alle gleichwertig sind. Das wäre so ein Gewinn, wenn diese Erkenntnis mal durchsickert, dass man keinen schämt für das, was er fühlt, weil wir suchen es uns nicht aus.
Das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil viele ja wirklich darunter leiden unter ihren Neigungen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt im Bereich Fetischismus oder BDSM gehen, habe ich das schon öfter gehört, dass sie selber sich ganz lange gefragt haben, bin ich denn normal? Finde ich es normal, wenn ich das toll finde, geschlagen zu werden oder wenn ich jetzt einen Fetisch habe mit Schuhen oder mit Füßen oder sonst was und sich einfach mal von diesem in Anführungsstrichen Normalitätsbegriff als Bewertung frei zu machen, ne?
Richtig,
Also
genau.
das, man kann ja meinetwegen sagen, es ist normal, weil die Masse es macht, aber das nicht als Bewertung zu sehen, es ist dadurch nicht besser oder schlechter irgendwie, sondern einfach
Genau.
anders. So.
Ja, genau. Ich meine, Farben sind ja auch nicht toll und schlecht. Also Farben sind Farben und er ist halt eher gelb und der andere ist halt eher rot. Oder keine Ahnung, was dazwischen. Und genau, die Bewertung, aber das ist wirklich etwas. Wir Frauen werden von Beginn an mit Bewertungen großgezogen. Das heißt, 30% unseres Gehirns ist eigentlich ständig damit beschäftigt, zu gucken, wie sehe ich aus, wie sehen andere mich, mache ich das gerade richtig, ist das okay, was ich mache? Und wenn ich das in meinen Sex nehme, dann habe ich natürlich auch nochmal ein Problem, mich erstmal davon loszulösen, wie sehe ich gerade aus, wackelt mein Bauch, wackeln meine Brüste, findet der das jetzt irgendwie schräg? Ich spreche jetzt mal so ein bisschen übertrieben, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Mann irgendwie sagt, oh, ich fand das total doof beim Sex, wie ihre Orangenhaut da jetzt gerade oder wie ihre Vulva aussah oder sowas. Ey, nee, also sie sind viel, viel wohlwollender und vor allen Dingen unseren Genitalien gegenüber. Wir denken immer, wir müssen so oder so aussehen. Also gerade was Vulvalippen anbetrifft, gibt es da ja einen sehr großen Operationsdruck, der aber auch sowas von künstlich ist. Also alle Vulven sind wahnsinnig toll. Es sei denn, du schubberst dich wund, weil irgendetwas wirklich mit deiner Kleidung irgendwie immer nicht so läuft, wie du es möchtest. Keine Ahnung. Dann kann man bestimmt irgendwie etwas tun. Aber vom Aussehen her ist es alles toll. Vom Geruch her, wenn du normale Hygiene ohne Parfum, ohne irgendwas hast, alles toll.
Ich kann das auch nur sagen, dass Männer eigentlich auch fast eher, oder so wie ich das bisher mitbekommen habe, viele mehr auf Natürlichkeit stehen oder sagen, hey, so wie du bist irgendwie. Also, dass da tatsächlich diese Sachen keine Rolle spielen. Und jetzt frage ich mich natürlich, weil du ja jetzt viele mit vielen Männern gesprochen hast, das, und ich das sehr interessant finde, ist das bei Männern aber nicht auch irgendwie ein Problem mit diesem sich vergleichen oder irgendwie auf eine bestimmte Weise aussehen zu wollen? Weil ich habe das Gefühl, dass es bei Männern zumindest zunimmt, dieses Problem.
Es nimmt total zu. Es nimmt total zu. Also ich habe mal meinen Mann gefragt, immer wenn wir in die Muckibude gegangen sind, ob er da so quasi die Jüngeren mal gesehen hat. Und er sagt so, ja klar, die stehen da alle und flexen und posen und dann muss irgendwie der Bauch toll aussehen. Und ich meine, wir nähern uns alle stramm der 50. Und da sehen die Dinge aus, wie sie aussehen. Wir lieben uns total dafür und feiern das und lachen. Und neulich haben wir uns beide eine Augencreme gekauft, weil wir auf Instagram-Videos reingefallen sind. Aber wir lachen halt darüber. Es ist eigentlich am Ende des Tages scheißegal, wie wir aussehen. Aber das ist ein Emanzipationsprozess, durch den wir beide erstmal durch müssen. Also männlich und weiblich in meiner Beziehung jetzt. Das heißt, ich habe bestimmt in meinen 20ern und 30ern mehr darauf geachtet, was mein männliches Gegenüber vermeintlich im Bett wünscht und sehen möchte, anstatt auf mich zu achten. Und wenn ich mir jetzt die männliche Welt angucke, ja, es gibt auch manchen Informationsmangel, wie man denn so mit einem weiblichen Körper so umgeht, gerade was so Klitoris und sowas anbetrifft.
Also du
Ich
meinst
hoffe,
in
da tut
Richtung, wie
sich was.
befriedige ich die
Genau. Und wie
Sau
viel Zeit gebe
sozusagen?
ich eigentlich meiner Partnerin, bis die mal so warm wird? Dass das nicht immer gleich hopp, hopp geht, sondern dass, wenn man sich den ganzen Tag streitet und irgendwie eine schlechte Stimmung hat, dass auch ein weibliches Gehirn dann sagt, ich bin jetzt gerade nicht so entspannt, dass ich jetzt auch noch Sex machen kann, während männliche Gehirne da ein bisschen anders sind. Also ist ein ganz weites Feld, aber
Also sind die
ja.
Gehirne da anders?
Ja, sagt man. Also
Okay.
es hat was mit Stress zu tun. Also wenn wir mal wirklich uns Frauen angucken, Menschen, die gerade geboren haben, dann hast du auch noch ein Kind. Das heißt, du bist körperlich selber noch nicht so ganz in deiner Mitte und dann auch noch neben der Care-Arbeit für das Kind eigentlich die eigene Care-Arbeit noch zu leisten, eventuell noch im Haushalt, dann da rein noch Sex zu packen. Das gelingt manchen, vielen gelingt es nicht. Für die ist es schon wirklich ein Gewinn, mal zu duschen. Für sich selber. Und deswegen ermutige ich alle da auch erstmal mit sich selber Sex zu haben und zu gucken, wie kommt man wieder in den Groove. Und auch da würde ich jetzt keinen Druck aufbauen, das alles zu schnell wieder in eine Richtung zu drücken, wenn sich das Gefühl da einfach nicht einstellt. Aber um den Bogen wieder zu schließen, ja, auch Männer haben absolut Probleme mit ihrem Äußeren. Und sie denken, sie müssten da irgendwie sein. Und auch das machen uns die Medien vor.
Ja, es ist eigentlich eine traurige Entwicklung, die in beiden Richtungen verstärkt wird, ne? Weil zum Beispiel früher, also das mit den Vulvalippen kannte ich gar nicht, da haben wir auch nicht drüber nachgedacht. Keine meiner Freundinnen hat irgendwie gesagt, oh, ich habe hässliche Vulvalippen. Wir haben uns über Brüste unterhalten. Also klar, da war die eine oder andere schon, die gesagt hat, oh, ich meine sind zu klein oder meine sind zu groß oder so. Aber Vulvalippen war überhaupt kein Thema und das ist ja in den letzten Jahren total präsent geworden. Ich weiß nicht genau,
Ja.
woran es liegt. Ich glaube, dass es aber mehr in den Köpfen derjenigen Frauen ist, als dass das tatsächlich etwas ist, was in diesem Fall von den Männern kommt.
Absolut.
Ja, da wird irgendeine Industrie hinterstecken.
Ja,
Wie
natürlich. Und
immer.
das ist ein total guter Punkt, denn es ist ganz vieles, ich nenne es mal hausgemacht, ist ein bisschen provokativ, aber es gibt ja auch Frauen, die andere Frauen für Dinge schämen, die sie gelernt haben, wie sie zu sein haben. Ja, dicker Po. Kleine Brüste, hübsch, hässlich, dick, dünn, wie Vulva-Lippen auszusehen haben, wie irgendwas auszusehen hat, wie du Sex zu haben hast. Das geben auch Mütter an ihre Töchter weiter. Und das ist gar nicht mal reflektiert, sondern das ist gelernt von Generation zu Generation. Und dann gebe ich das weiter, weil ich es so gelernt habe, weil das auch okay ist. Das passt vielleicht so in meinen Wertekontext, auch meiner Umgebung. Und alle denken das so. Das heißt aber noch lange nicht, dass das immer so gesund ist. Oder dass es reflektiert ist. Ne? Also Mütter wollen meistens das Beste für ihre Kinder, aber das heißt ja gar nicht, dass das, was sie denken, was das Beste ist, auch das Beste ist.
Das ist ein
Deswegen.
sehr weiser Spruch. Das ist bei sehr vielen Menschen so, nicht nur bei Müttern
Ja.
irgendwie. Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht, so ungefähr.
Ja.
Da wünsche ich mir einfach, dass wir insgesamt mehr lernen, miteinander zu kommunizieren, weil das ist ja auch, glaube ich, so ein ganz wichtiges Thema für dich, ne? Aber für mich eben auch dieses Lernen, miteinander zu reden und lernen, auch Wünsche zu äußern. Also auch zu
Ja.
sagen, hey, das finde ich toll und dann kann die andere Person sagen, ja, ich nicht so oder ja, finde ich auch toll, aber dass man dann auch nicht beleidigt ist oder was auch
Ja.
immer, wenn ein Wunsch vielleicht nicht so gut ankommt oder so, sondern dass es so eine Selbstverständlichkeit hat, wie sich übers Essen zu unterhalten, weil da wäre ich ja jetzt auch nicht beleidigt, wenn ich sage, oh, ich stehe total auf Spaghetti mit Tomatensahnesoße und jemand anderes sagen, nee, mag ich überhaupt nicht, denk mir, ist mir egal.
Ja,
So.
aber das ist exakt der Punkt, das predige ich immer. Ich würde mir wünschen, dass wir über Solosex und Sexualität Konsens bei der gegenüberliegenden Person vorausgesetzt, dass die das auch möchte in dem Moment, dass ich mich aber so unterhalten kann wie über mein bestes Rezept für eine Spaghetti-Soße oder über meinen Musikgeschmack, dass man einfach sagt, ah, wie machst du es? Ach, du hast da ein bisschen Zucker dran. Ah, pfiffig. Und andere sagen, ja, ich lage halt ein Kissen unter meinen Po, so kann ich beim Sex besser kommen. Oder keine Ahnung, ich nehme Gleitgel, wenn ich mir mit den Fingern beim Solosex Vergnügen bereite, weil es sich für mich besser anfühlt. Und dann sagst du, ach, sehr interessant oder sowas. Aber geh mal wirklich zu jemandem und sag, boah, ich habe das ganze Wochenende durchmasturbiert. Das waren großartige Zeiten. Und ich habe was
Ja.
Neues gefunden. Weil auch unser Körper verändert sich ja ständig. Also immer mal wieder zu checken, was gibt's Neues, auch andere Wege zu gehen. Das ist ja ein Weg, der uns ein Leben lang offen bleibt. Der Körper verändert sich ständig. Mal verliebst du dich in eine Person und denkst auf einmal, alles ist möglich und du entdeckst, dass du eine etwas devotere oder auch dominantere Ader hast. Alles noch drin. Also es hängt ganz viel auch von Menschen ab, die wir treffen und von dem, was wir uns gestatten. Und das, was wir uns gestatten, da gibt es tausend unsichtbare Regeln, was wir uns selber verbieten, was wir uns selber erlauben. Davon anzufangen, da brauchen wir selber noch mal ein paar Stunden für. Aber das strukturiert unser tägliches Leben.
Ja, was ich jetzt natürlich sehr spannend finde, da ich ja hier eine Vibratoren-Expertin vor mir sitzen habe. Was hast du denn darüber gelernt? Weil ich habe nämlich jetzt schon öfter gehört, dass man auch da zum Beispiel wechseln sollte, damit man nicht zu sehr sich auf eine Sache konditioniert und immer denselben Weg nimmt sozusagen, um zum Orgasmus zu kommen und das dann später nicht mehr mit dem Partner oder der Partnerin schafft. Also hast du in die Richtung auch etwas gelernt?
Ja, natürlich schwillt mir da ein bisschen der Kamm, weil es gibt dieses sogenannte Dead Vagina Syndrome. Und das besagt, dass durch übermäßige Vibratorennutzung Teile der Vagina oder die Nerven in der Vagina taub werden. Da höre ich natürlich das Patriarchat rapsen, weil ich unterstelle jetzt mal vielen Menschen, die einen Vibrator haben, dass sie sich den nicht unbedingt in die Vagina einführen. Also wer hat sich diesen Mythos schon mal aus den Fingern gesogen, möchte ich eigentlich eher sagen. Wahrscheinlich eher Menschen, die Penis in Vagina Sex dadurch in Gefahr sehen. Also vergessen wir das mal ganz schnell. Wenn überhaupt, dann müsste es Dead Clitoris Syndrom heißen. Aber auch da, ja. Also, wenn das Konzept für dich funktioniert, musst du nichts tun. Alles gut. Wenn diese Suction Toys, also diese, mir fällt immer das deutsche Wort immer nicht ein, Druckwellenstimulator, finde ich so ungelenk. Also wir sprechen über Marke Womanizer. Genau, das sind diese, die pulsieren mit so Luft an deiner Klitoris. Und das ist eigentlich wunderschön. Das ist auch sehr intensiv und sehr direkt. Selbiges gilt eigentlich für Vibratoren. Da kannst du aber auch von sehr leichter Vibration bis zu tiefer, rumpeliger Vibration alles Mögliche haben. Also was wird gemeint? Klar ist, das ist so ein bisschen die Analogie wie scharfes Essen. Wenn du immer scharfes Essen isst und immer schärfer oder auch salziges Essen, gewöhnt der Körper sich natürlich an eine gewisse Art, wie du das Essen zubereitest und empfindet es auch nicht mehr so super scharf. Das kann passieren, dass das eben auch mit Vibratorennutzung, wenn du sehr häufig, sehr viel, sehr stark die Vibration benutzt, dass dein Körper irgendwann ein bisschen Schwierigkeiten hat damit. Aber es kann, muss auch überhaupt nicht passieren. Und wenn du dann Sex mit jemand anderem, Gender egal, hast, ist es natürlich nochmal ein völlig anderer Reiz. Das, im Prinzip geht es um Mechanorezeptoren der Haut und die können kalt, warm, Druck, Haut reiben, streicheln, vibrieren, die können alles Mögliche fühlen. Und wenn du eben klassisch konditioniert bist, auf diese Art zu fühlen mit Vibrato, dann ist natürlich Sex mit einer anderen Person was anderes. Aber die Mischung macht's. Wenn du da ein bisschen experimentierfreudig bist, was im Übrigen auch ganz viele Paare machen und deswegen ist das auch so hinfällig einfach dieses Dead Clitoris Syndrom, weil du kannst auch normalen Sex haben, kannst da toll fühlen und kannst halt zum Schluss irgendwie so ein Toy einsetzen, der dich nochmal schnell zum Höhepunkt katapultiert, wenn du meinst, dass es jetzt so weit ist. Kann aber auch sein, dass du das gar nicht brauchst. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das dein Gefühl ist, dass du den Sex mit einer anderen Person ohne Toys genießen möchtest, ja, dann hilft vielleicht mal ein Detox. Baust du andere Elemente ein? Hören, sehen, riechen, schmecken, mehr Zeit, die Hände, Gleitgel. Also die Mischung macht's, wenn man da wirklich mal ein bisschen experimentieren möchte und da dem Gehirn eine Möglichkeit geben möchte, andere Verknüpfungen zu bilden. Dass auch das ein Weg zum Erfolg sein kann, wenn für dich der Orgasmus der Erfolg ist. Aber vielleicht muss ja auch nicht immer alles so orgasmuszentriert sein. Vielleicht kann man mit einem Menschen auch einfach schönen Sex haben und keiner kommt. So
ja,
what?
Das ist, danke dir dafür, weil das ist wirklich sowas, was ich auch häufig denke. Also auch ein Orgasmus ist ja wieder so leistungsgetrieben, ne? Also wir sind so leistungsorientiert. Am Ende muss halt dieser Höhepunkt stehen und wenn der nicht kam, dann war es irgendwie nicht gut. Dabei können die Menschen auch eine total schöne Zeit miteinander haben. Also auch, was du vorhin sagtest, eben mit einem schlaffen Penis oder sonst was, dass auch ein Penis ja dann noch empfindlich ist oder was spüren kann oder dass eben auch andere Sinne angeregt werden können. Ich finde zum Beispiel, die Haut ist so ein extrem erotisches, also überhaupt an der Haut berührt zu werden oder gestreichelt zu werden. Oder es gibt so viele Sachen, wo es einfach auch schön ist, wo es nicht um den Orgasmus geht. Also diesen Druck da rauszunehmen, dass immer das das Ende sein muss, ne? Nur dann war der Sex gut. Ich glaub.
Ja, und das ist eben auch immer dasselbe. Werden diese Toys den Menschen ersetzen? Oh Gott, es gab in den 60ern, glaube ich, schon Barbarella mit Jane Fonda, die in so einer
Ja.
Orgasmusmaschine
Ja,
sich
super.
da vergnügt. Ja, also wie gesagt, das Toy gibt es seit jetzt längeren Jahren und Jahrzehnten und es hat es noch nicht geschafft, denn Sex ist so viel mehr. Das ist auf einer intellektuellen Ebene, auf einer emotionalen Ebene. Also ich bin zum Beispiel sapiosexuell. Das heißt, für mich muss jemand, mit dem ich Sex habe, der muss mich irgendwie im Gehirn erwischen durch das, was er sagt, durch das, wie er es sagt, also auch die Stimme und das muss so ein Witz und Intelligenz und auch einen Zugang zu mir haben. Da braucht man manchmal schon nicht mal anzufassen. Da bin ich schon, ich möchte mal sagen, sehr weit zu dem vermeintlichen Ziel. Und auch das ist eine Ebene von Sexualität und Wärme spüren. Da ist so viel mehr auf körperlicher und geistiger Ebene, abseits von Vibrationen. Wobei man sagt ja, man vibet together, ja? Also
Ja,
man
ja.
schwingt schon. Also es hat schon was mit Vibrationen manchmal zu tun, aber das ist eher auf einer Metaebene. Von
Ja.
daher ist echt, Sex kann so viel mehr sein und nein, die Maschinen werden niemals all das ersetzen können. Auch nicht das Gespräch und auch nicht das Aussehen. Und es hat ja alles was damit zu tun, wie der Mensch riecht und
Genau, allein
auch
das schon.
da, genau, wie der Körper riecht, wie er sich anfasst, was er für einen bestimmten Griff hat, um mich zum Beispiel einfach zu halten, gehalten werden, gesehen werden, schafft ein Toy nicht. Ne? Und gesehen werden ist genau ein guter Punkt. Alle wollen wir gesehen werden, aber wenn wir uns alle so verstellen, dann ist es schwierig, das wahre Ich, was gesehen werden will, dahinter zu erkennen manchmal. Und hinter all dem Performance und ich sehe so toll aus und ich habe so einen hohen Bodycount und ich kann alles durchkurren, ist vielleicht jemand, der Blümchensex braucht, weil das ist, was ihn erfüllt oder sie.
Ja, und das ist etwas, wofür ich jetzt gerade auch wieder so dankbar bin, dass du das sagst mit dem gesehen werden, weil das ist das, was mir so häufig begegnet ist in den Gesprächen über Sexualität. Ich hatte das Gefühl, dass es gar nicht so stark um Sex geht bei den Themen, mit denen ich mich mit den Menschen unterhalten habe, sondern dass es eigentlich darum geht, wahrgenommen zu werden und angenommen zu werden als die Person, die man ist, irgendwie. Also einfach wirklich akzeptiert zu werden, das Gefühl zu haben, verstanden zu werden, dass dieses Bedürfnis danach noch viel stärker ist als nach Sex. So seltsam das jetzt für Menschen klingen kann, aber ja, es ist so.
Das ist ganz wichtig. Und ich meine, Selbstliebe und Bodypositivität, das sind große Worte. Selbstakzeptanz und sich erstmal so akzeptieren, wie man ist und sich nicht ständig zu hassen. Man kann mal einen schlechten Tag mit sich haben, geschenkt, alles gut. Aber Bodypositivity ist auch wieder so ein Leistungsdruck. Ich muss mich toll finden, aber vielleicht finde ich halt einfach Sachen nicht toll, weil sie mich jeden Tag ärgern. Das erstmal alles zu lieben und sowas, das sind große Schritte. Und wenn aber da noch jemand anderes ist, der sagt, ey, weißt du was? Du bist großartig, so wie du bist. Gibt es ein schöneres Gefühl? Können ja auch Freundinnen sein oder sagen, ey, weißt du was, du bist so ein toller Mensch.
Ja, weil du als ganzer Mensch irgendwie gesehen wirst, ne? Also das finde ich auch sowas, was bei vielen mitschwingt irgendwie, dass ich muss jetzt mal einmal auf das Thema Dickpick kommen, weil ja, das fällt mir
Kriegst du
jetzt gerade
welche?
da, ja, ich krieg welche, das fällt mir jetzt gerade dazu ein, weil ich das Gefühl habe, und mir haben Männer das schon geschrieben, ich habe immer nachgefragt, am Anfang, bevor ich irgendwann genervt war, habe ich immer gefragt, warum machst du das jetzt? Warum kriege ich einen
Interessant, was sagen
Dickpick?
die?
Und die Antworten waren zum Teil eben, ja, ich finde mein Gesicht nicht so schön, aber ich finde meinen Penis schön. Und deswegen dachte ich, ich schicke dir den, weil ich dann auch wirklich so, aber ich konnte es mir wirklich vorstellen. Ich konnte mir vorstellen, dass es eine aufrichtige Antwort ist, weil es wirklich viele Männer gibt, die sich nur darüber definieren, weil sie den Rest ihres Menschseins irgendwie nicht so toll finden. Und da fängt es ja irgendwie schon an, ne? Also sich da auf eine Sache zu fokussieren, anstatt vielleicht den ganzen Menschen an sich selbst auch zu schätzen. Also, und ich möchte jetzt dazu sagen, ich schaue einfach lieber in Gesichter. Also, wenn ich einen Menschen kennenlerne, möchte ich erstmal in die Augen schauen, weil da sehe ich sehr, sehr viel drin. Ob ein Mensch aufrichtig ist, ob er Humor hat oder sonst was. Das ist mir ehrlich gesagt wichtiger als das Aussehen eines Penis, wenn ich jemanden kennenlerne. Also, jetzt wisst ihr es.
Total. Genau, bitte keine Dickpics, außerdem ist es eine Straftat, ja? Ich glaube, die Cis-Hetero-Männer sind da leider,
Überwiegen da, ja.
ja.
Es ist wirklich ein sehr seltsames Phänomen, hinter das ich noch nicht so ganz gestiegen bin, aber jetzt bin ich einfach auch zu genervt, um weiter nachzufragen. Ich sage denen jetzt einfach, lasst es, es findet keine Frau toll. Außerdem ist es ja,
Ja.
wie du auch gesagt hast, es ist eine Straftat, also man kann schon allein wegen der Verbreitung pornografischer Schriften dran
Yes.
glauben müssen.
Ja, es ist nämlich
Und
nicht konsensbasiert. Da hat
genau.
keiner zu zugestimmt. Also man kann ja auch vorher fragen, möchtest du von mir ein Penisbild sehen? Selbst
Genau.
dann ist es noch in einem Bereich, wo man sagt, oh, muss es
Ja, also wir
sein?
reden ja jetzt hier auch nur von ungefragt zugeschickten. In einem
Ja,
erotischen Chat
genau.
ist das natürlich was anderes.
Ja.
Also
Ja.
ungefragt finde ich es dann einfach merkwürdig. Aber ich finde, manchmal hat es so einen bedrohlichen Moment. Vor allen Dingen, wenn Männer danach noch schreiben, weil ich mache die ja inzwischen so öffentlich verfremdet in meinen Stories. Und wenn dann
Sehr
jemand noch
gut.
schreibt, ja, veröffentliche es ruhig, ich schicke dir trotzdem welche, dann fühle ich mich echt bedroht. Und dann denke ich mir, das ist der Punkt, wo ich es melde.
Genau, das
Oder
kann man auch Instagram melden. Also es ist ein Machtspiel. Der anderen Seite, ich habe viele lustige Chats. Da, also ich kriege erstaunlich
okay.
wenige Penisbilder. Ich bin halt eine Vibratorenwissenschaftlerin und ich werde wahrgenommen als jemand, der sich für die Belange von weiblich gelesenen Menschen einsetzt und Solo-Sex. Meine Kollegin ist Pornowissenschaftlerin, die hat einen anderen Schnack. Die ist auch viel mehr Anfeindungen ausgesetzt als ich. Ich kämpfe für etwas, was wir stillschweigend akzeptiert haben als etwas Gutes.
Also,
Ne?
das ist
Also
ja auch
da,
interessant, ja, weil Pornos dann noch
genau.
in die negative Ecke gestellt werden, sozusagen
Genau.
in
Dabei kann man mit einer guten Bildungsarbeit, es gibt sowas wie einen Pornoführerschein. Das heißt, wie gehe ich eigentlich mit der Information um? Wie gucke ich gute Pornos? Nicht alle Pornos sind schlecht. Ich lerne sehr viel über Pornos und über Sexualität. Wenn ich mir die angucke, kommt drauf an, wenn sie halt gut produziert sind und auch von den Bedingungen her, dann sagen mir Pornografie-Filmchen schon auch häufig was über Körpervielfalt. Dieses Klischee, dass alle irgendwie auf eine gewisse Art und Weise aussehen im Pornos, ist ja auch nicht so.
Das ist richtig. So sieht man auch auf eine Weise mal sehr unterschiedliche Vulva-Lippen,
Ja.
um wieder bei dem Thema zu sein, zum Beispiel.
Yes.
Wo sieht man die denn sonst so? Also ich gehe ja auch nicht rum und gucke mir irgendwie,
Ja.
hallo, darf ich mal deine Vulva-Lippen sehen?
Das ist im
Wie sehen
Übrigen
die
was
denn so
echt
aus?
Spannendes. Also ich
Ja?
habe mich selber dabei ertappt, wie ich in Saunen so ein bisschen, also wenn ich mal in die Sauna gehe, ein bisschen verstohlen gucke, weil ich sehe relativ selten Vulven. Ich sehe die auch selten von ganz nah. Ich durfte das jetzt neulich mal machen, weil ich bei einer Beckenbodenfortbildung war und wir auch
Okay.
mit Handschuhen rein und ganz vorsichtig betasten, um die Muskeln zu fühlen. Das war das erste Mal, dass ich meine eigene Vulva nicht angefasst habe, sondern eine andere. Und jemand
Okay.
anderes meine
Ja.
Vulva angefasst hat in einem nicht sexuellen oder gynäkologischen Kontext. Aber es geht halt natürlich in einem bestimmten Vertrauensverhältnis. Aber genau, was ich sagen wollte, ist, wenn du nicht gerade interessiert bist oder gute Menschen mit gutem Zugang zu ihrem Körper haben, die dir mal ihre Vulva zeigen, sehen wir Frauen andere Vulven nur in Umkleiden oder sowas. Und selbst da kann man ja nicht so nah ran und sagen, Entschuldigung,
Entschuldigung,
dürfte
genau.
ich das mal? Haben Sie Innis oder Outis? Wie ist das bei Ihnen? Ja.
Ja, das ist wirklich so. Und ich finde es auch sehr spannend, dass du das jetzt vorhin gesagt hast, weil wir lachen ja eh viel. Und ich weiß, dass du auch jemand bist, der sagt, Lachen beim Sex ist wichtig. Du
Muss
hast
man.
jetzt vorhin erwähnt, dass du lustige Chats führst.
Ja.
Was sind das für Chats? Jetzt bin ich neugierig.
Nee, das sind ganz, ganz lustige, liebe Menschen. Das sind, man muss es leider sagen, es ist so, es sind Männer, aber manche aus meinem sexualpädagogischen Bereich, manchmal aber auch einfach aufgeschlossene Männer. Das sind die Menschen, die ein gutes Verhältnis zum weiblichen Geschlecht haben, also ein respektvolles Verhältnis. Und es sind nie irgendwie seltsame Chats oder sowas, sondern wir schicken uns lustige Memes oder sowas. Bei mir funktioniert es wirklich sehr viel über Humor, weil ich wirklich denke, wir haben so schwierige Zugänge zur Sexualität. Also entweder in so einem Ulk, der noch so aus den 70ern ist, also sowas, die Lederhosen, Softporno-Filmchen. Das ist so die Richtung, die haben wir in der älteren Generation ganz gut drauf. Und eigentlich ist aber auf Instagram zum Beispiel ganz viel Humor unterwegs, auch in anderen Möglichkeiten über Sexualität zu lachen. Das schicken wir uns immer hin und her. Und das sind aber, wie gesagt, eine spezielle Klientel von sehr aufgeschlossenen, sehr emanzipierten Männern, die aber eben wohlwollend und respektvoll und auch wirklich progressiv aufgeklärt Frauen sehen. Ich kriege so Zuschriften nach der Art, ich will mit meiner Freundin Sex haben, aber es ist irgendwie nicht so schön, wie wenn ich es mir selber mache. Und dann kann ich ja sagen, ja, du packst deinen Penis wahrscheinlich beim Masturbieren in einer sehr festen Art und Weise an. Und auch der gewöhnt sich an eine gewisse Art der Stimulation. Und das kann eine Vagina nicht leisten. Also die Kraft einer Vagina, die kann ungefähr so eine Chipslette zerknicken. Das ist nicht wenig. Aber eine Cola-Dose zerdrücken, das kann ich mit meiner Vagina noch nicht. Ich übe noch. Beckenbodentraining ist sehr viel. Aber genau, das ist ein ganz häufiges Thema, was kommt. Irgendwie beim Masturbieren ist es doch so einfach. Wieso ist es im Kontakt mit meiner Freundin nicht so einfach? Und dann kann ich halt aufklärend sagen, so ist es, änder die Technik.
Hast
Und
du da noch mehr solcher Tipps, die du jetzt loswerden könntest, damit sich viele schon
ja, genau.
informieren können?
Ich überlege gerade mal, es gab auch welche, die sehr schnell kommen, wenn sie dann soweit sind. Aber da kann ich quasi so zwischen Tür und Angel immer so wahnsinnig schlecht was sagen, weil diese Ejaculatio praecox oder erektile Dysfunktion haben ganz viele Hintergründe. Und da kann man auch einfach mal gucken, es liegt an einigen Medikamenten. Wenn du zum Beispiel Antidepressiva nimmst oder diverse Medikamente, dann kann das auch auf deine Libido eben einstrahlen. Das im Übrigen gilt genauso für Frauen. Also es das heißt nicht, dass du kaputt bist, sondern eventuell das Medikament dich da ein bisschen verhindert. Aber auch dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten zu fühlen oder eine schöne Zeit zu haben.
Wenn ihr Fragen am Dr. Nadine habt, beziehungsweise wenn das neue Buch ja rauskommt, wird sicherlich schon einiges darin stehen, ne? Wenn es um den
Richtig,
Penis geht,
richtig.
da werden bestimmt einige Sachen sich klären. Und das wäre jetzt so meine Abschlussfrage: Sammelst du denn eigentlich noch Geschichten? Sollen sie sich an dich wenden? Welche Themen interessieren dich? Jetzt kannst du einen Aufruf starten.
Ja, also ich muss gerade noch zur Ehrenrettung sagen des Penisbuches. Ich schreibe es nicht alleine, sondern mit meinem wunderbaren Kollegen Tim Berkels und er hat einen Penis. Deswegen ist es auch First-Hand-Content. Aber auch dafür, für dieses Penisbuch und für meine grundsätzliche Neugier ist für mich alles interessant, wie Menschen masturbieren, also wie sie Solo-Sex haben. Dazu gehört nicht nur, was ich dazu benutze an Toys oder so, sondern auch Kissen oder welche Arten einen Penis zu greifen oder wer stimuliert auch seinen Anus dazu, die Hoden, die Oberschenkel, den Rücken, die Ohren, keine Ahnung. Also mich interessiert das sehr, wie Solo-Sex gemacht wird, die Praktiken von Solo-Sex, das ist immer mein Oberthema. Und da nehme ich jede Geschichte, Ost, West, Nord, Süd, alt,
Jedes
jung,
Alter,
alt. Alt
jedes
vor allen
Geschlecht.
Dingen. Da wird es auch noch mal spannend. Genau, das interessiert mich
Ja.
einfach. Also da dürft ihr mir gerne schreiben.
Okay, und wo sollten sich die Menschen, die Lust hätten, dir was zu erzählen, hinwenden? An eine E-Mail-Adresse oder über Instagram oder?
Das können Sie machen, wie Sie wollen. Über Instagram ist es wahrscheinlich am einfachsten. Da findet man mich unter @vulvantastic. Und da ist auch einfach das Nachrichtenportal für jeden geöffnet. Ansonsten über meine Adresse. Ich glaube, sie heißt kontakt@nadine-beck.de. Ja,
Korrekt, ich habe
danke.
dir geschrieben. Ich verlinke das dann aber in den Shownotes und
Ja,
auch
gerne.
die übrigens noch sehr spannenden anderen Podcasts, die es zu den Vibratoren gibt. Da hast du ja schon viel zu erzählt, deswegen bin ich heute da weniger drauf eingegangen, weil ich mich da nicht wiederholen wollte. Aber wenn euch das interessiert, die Geschichte der Vibratoren, wie die benutzt wurden, was es da alles gab an Geräten, das ist der Hammer. Und ich werde diese Podcasts auch nochmal verlinken, weil man kann sie tatsächlich noch hören. Und ich danke dir sehr für
Ich
diesen
habe zu
wunderbaren
danken.
Austausch und
Sehr
freue
gerne.
mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder live sehen und tatsächlich miteinander reden können. Und es wird ja heute nicht das letzte Mal gewesen sein.
Auf gar keinen Fall. Ich freue mich sehr, wenn wir wieder zusammen vibrieren. Die Good
Genau.
Vibrations haben. Genau.
Sehr
Vielen, vielen
schön.
Dank.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war meine erste Folge Freisprech und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich hatte auf jeden Fall viel Freude beim Sprechen und das war auch mit den anderen Menschen so, mit denen ich mich dann noch unterhalten habe. Deswegen, falls es euch interessiert, hinterlasst gerne ein Like oder drückt irgendeinen Button, was man so auf den verschiedenen Plattformen machen kann, um mir zu folgen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.